Hallo liebe Studis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Noch Fragen. Diesmal geht es um einen umfangreichen Fragezettel, den ich bekommen habe mit wirklich, wirklich tollen Fragen. Ich werde mal ein paar Auszüge davon vorlesen. Da geht es also um, so generell ist das Thema, wie vererben sich Ringeigenschaften? Was vererbt sich auf Faktorringe, auf Teilringe? Wie ist es eigentlich mit Idealen? Da sind also sehr viele Fragen dabei, die ich jetzt versuche systematisch zu beantworten. Und ich habe mir folgenden Plan gemacht für diese Folge. Die Frage ist also, was vererbt sich wie? Es gab auch noch eine Frage, die ich zu Beginn klären möchte oder wo ich was zu sagen möchte, nämlich ob Ideale Teilringe sind oder umgekehrt. Und danach werde ich systematisch durchgehen, die Vererbungseigenschaften, was vererbt sich auf Teilringe, was vererbt sich auf Ideale, was vererbt sich auf Faktorringe. Und wir gehen dabei alles durch, was wir jetzt schon so an speziellen Eigenschaften kennengelernt haben oder an speziellen Typen von Ringen. Das heißt also, wir reden über Körper, über euklidische Ringe, über Hauptidealringe, über faktorielle Ringe, über Integritätsbereiche, über kommutative Ringe mit 1. Da kann man dann auch noch variieren, guckt man jetzt nur auf kommutativ oder nur auf 1-Element oder beides. Und dann haben wir auch einfach nur Ringe, die gar nichts Besonderes an sich haben. Das wird also umfangreich. Ich habe mir eine Skizze gemacht und bin gespannt, ob ich da gleich selber noch verstehe, was ich mir dabei gedacht habe. Fangen wir mit der ersten Frage an. Sind Ideale eigentlich Teilringe oder umgekehrt oder beides? Ist das vielleicht eigentlich dasselbe? Naja, wie wir gleich sehen, vererben sich manche Sachen auf Teilringe nicht so, wie man denkt. Aber die Eigenschaften, die eine Teilmenge haben muss, um ein Teilring zu sein, die können wir sehr klar festhalten. Entweder mit den Ringeigenschaften explizit oder mit dem Teilringkriterium. Was muss denn so ein Teilring erfüllen? Na, es muss eine Teilmenge sein, die mit Plus eine Untergruppe bildet. Da kann man jetzt den Teil des Untergruppenkriteriums verwenden aus dem Teilringkriterium, nämlich das Nullelement muss drin liegen und die Differenz von 2 Elementen. Differenz sage ich jetzt deshalb, weil wir diese erste Verknüpfung als Plus schreiben, also additiv, und dann ist sinnvoll, dass ich das Inverse dazu dann von einem Element mit Minus bezeichne. Das heißt, das, was im Untergruppenkriterium a mal b hoch minus 1 war, wird in dieser Schreibweise zu a minus b. Und dann sage ich Differenz. Und dann haben wir noch den zweiten Teil bei einem Teilring. Man braucht ja auch noch, dass die Menge unter Multiplikation abgeschlossen ist. Das reicht, weil nämlich dann die Rechenregeln, Assoziativgesetz, Distributivgesetze und so weiter sich einfach vererben aus dem großen Ring. Jetzt gucken wir uns Ideale an. Da haben wir die Eigenschaften I1 und I2. Und ich möchte Sie jetzt auffordern, die Frage nochmal selbst zu bearbeiten, indem Sie nämlich das, was ich gerade für Teilringe erklärt habe und das, was wir für Ideale haben, I1 und I2, mal nebeneinander legen und gucken, wo ist es gleich und wo gibt es einen Unterschied. Und da, wo ein Unterschied ist, da können Sie gucken, ist da vielleicht die eine Bedingung stärker als die andere oder andersrum oder sind die gleichwertig oder haben die gar nichts miteinander zu tun. In beiden Fällen, so viel kann ich jetzt ja schon mal spoilern, in beiden Fällen ist es so, dass man immer Teile hat, die was mit der Addition zu tun haben und Teile, die was mit der Multiplikation zu tun haben. Gucken Sie doch mal, ob Sie das sortiert kriegen. Dann wäre mein Vorschlag, dass Sie versuchen, selber was zu beweisen. Und dann, wenn Sie Fragen haben oder irgendwo feststecken, einfach nochmal konkret mit dieser Frage zu mir kommen. Man lernt ganz, ganz viel, wenn man sich das selber klar macht. Und deswegen möchte ich jetzt nicht hier einfach das alles selber erzählen, sondern möchte Sie mit diesem Tipp losschicken, das selbst anzugucken. Die restlichen Fragen werde ich aber beantworten, ziemlich weitgehend. Ich werde nur ganz wenige Teile offen lassen und die lasse ich dann deshalb offen, weil wir in der Vorlesung noch darüber sprechen. Und da möchte ich jetzt nicht den ganzen Spaß vorwegnehmen. Und manches wird vielleicht auch mal in der Übungsaufgabe drankommen und dann wäre es doof, wenn ich da jetzt schon zu viel drumherum erkläre und ich dann keine spannende Aufgabe mehr dazu stellen kann. Okay, fangen wir an mit der Vererbung auf Teilringe. Beginnen wir mit Körpern. Körper sind Ringe. Ist denn jeder Teilring von einem Körper auch ein Körper? Nö. Da nehmen wir den Körper Q her und den Teilring Z. Z ist kein Körper. Gucken wir weiter. Körper sind auch euklidische Ringe. Das wird eine Übungsaufgabe. Ist denn jeder Teilring eines Körpers auch ein euklidischer Ring? Naja, C ist ein Körper, aber wir haben schon Teilringe von C gesehen, die noch nicht mal Hauptidealringe oder faktoriell oder sowas sind. Wir haben dann nämlich Teilringe von C gesehen in der Vorlesung, mindestens einen. bei dem die Begriffe prim und irreduzibel nicht dasselbe ausgedrückt haben. Und dann kann der Ring nicht faktoriell sein und dann auch kein Hauptidealring und auch kein euklidischer Ring. Das heißt, da sind wir raus mit der Vererbung. Und das gleiche Argument zeigt schon, dass Teilringe von Körpern weder Hauptidealringe noch faktoriell sein müssen. Aber Teilringe von Körpern sind immer Integritätsbereiche. Jedenfalls dann, wenn sie das Einzelelement des Körpers enthalten. Wenn nicht, dann muss man nochmal gucken. Aber was sich auf jeden Fall vererbt, ist das Kommutativgesetz für die Multiplikation. Das haben wir im Körper, das haben wir also auch in allen Teilringen. Wir haben die Nullteilerfreiheit. Und dann kann es höchstens noch passieren, dass aus irgendeinem komischen Grund, das gibt es, mir fallen Beispiele ein, bitte überlegen Sie auch mal, dass man anfängt mit einem Körper, dann guckt man sich einen Teilring an und merkt, oh, der hat leider das Einzelelement des Körpers jetzt nicht abgekriegt. Und dann kann man gucken, hat der ein anderes Einzelelement oder hat er vielleicht gar keins und dann ist der nur fast ein Integritätsbereich, aber nicht ganz. Ja, Kommutativität habe ich schon gesagt, vererbt sich. Das heißt, wenn ich oben mit einem Körper anfange und mir dann da Teilringe angucke, dann erben die ziemlich viel, aber wie wir gesehen haben, längst nicht alles. So, genauso kann es mir passieren, wenn ich mit irgendeinem euklidischen Ring oder irgendeinem Hauptidealring anfange, dass ich dann Teilringe habe, die zwar natürlich auch in dem Moment, wo sie das Einzelelement erben, Integritätsbereiche sind, denn Nullteilerfreiheit ist was sich immer auf Teilmengen vererbt und genauso die Kommutativität für die Multiplikation, aber gewisse andere Sachen muss ich gar nicht erben. Und ich bringe mal ein Beispiel, was wir dann später in der Vorlesung besprechen, da möchte ich nicht zu sehr vorweggreifen. Wenn ich den Körper der reellen Zahlen nehme, R, und dann den Polynomring darüber, Rx, dann ist das ein Ring mit ziemlich vielen, ziemlich tollen Eigenschaften. Wir werden später sehen, der ist euklidisch. Insbesondere ein Hauptidealring und faktoriell, bla bla bla. Aber Zx, ein Teilring davon, nämlich der Teilring, wo man nur ganzzahlige Koeffizienten erlaubt, der ist nicht euklidisch und auch kein Hauptidealring. Der ist nur noch ein bisschen was Schwächeres, der hat immer noch gute Eigenschaften, aber halt nicht ganz so gute wie Rx. Wenn wir jetzt weiterschauen und gucken, was vererbt sich von, sagen wir mal, Integritätsbereichen, ist jeder Teilring eines Integritätsbereichs auch automatisch ein Integritätsbereich? Ja, in dem Moment, wo das Einzelelement vererbt wird, denn das Kommutativgesetz und die Nullteilerfreiheit bleiben erhalten. Und wenn man jetzt einfach so bei Ringen unterwegs ist, dann wird es schwierig. Wir haben gesehen, dass sich das Kommutativgesetz vererbt, aber das Einzelelement kann sich komisch verhalten, und zwar auf verschiedene Weisen. Es kann sein, dass man einen Ring hat mit einem Einzelelement und dann einen Teilring mit gar keinem oder einem anderen Einzelelement. Kommutativität würde sich vererben, aber es kann genauso sein, dass man einen Ring hat, der weder kommutativ ist noch ein Einzelelement hat, aber man findet dann da drin einen Teilring, der kommutativ ist. Und jetzt muss ich überlegen, ob man das dann auch noch so hinkriegt, dass der sogar ein Einzelelement hat. Müsste ich drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall kann man in Ringen, die nicht kommutativ sind, manchmal kommutative Teilringe finden. Eigentlich sogar immer. Die Frage ist, wie interessant die sind. Aber häufig findet man sogar interessante kommutative Teilringe. Das Einzelelement verhält sich komisch. Da bitte aufpassen. Da haben Sie hoffentlich in den Übungen schon Beispiele gesehen. Ansonsten mache ich auch gern nochmal eine Podcast-Folge nur zu Ringe und Einzelelemente und warum das alles merkwürdig ist. Zum Schluss gebe ich Ihnen noch ein Beispiel mit für einen Ring, bei dem es sich lohnt, meiner Meinung nach, da mal genauer hinzugucken, was der für Eigenschaften hat. Oder halt auch nicht hat. Denn in der Vorlesung gucken wir uns häufig Ringe an, die zumindest halbwegs schön sind. Und hier kommt einer, der schön ist, aber in mehrfacher Hinsicht unpraktisch. Und zwar ist das folgende Menge erstmal nur. Es ist die Menge aller Matrizen der Größe 2 kreuz 2, wo die Einträge gerade ganze Zahlen sind. Überlegen Sie sich erstmal, warum das überhaupt ein Ring wird, mit der ganz normalen Matrixaddition und Multiplikation. Da dürfen Sie natürlich benutzen, dass diese Menge, die ich gerade beschrieben habe, eine Teilmenge ist von anderen Matrizenmengen, die Sie schon kennen. Das heißt, das ist nicht so schlimm, sich zu überlegen, dass da wirklich ein Ring rauskommt. Aber jetzt ist die Frage, was hat der für Eigenschaften? Was hat der alles und was hat der alles nicht? Viel Spaß! Als nächstes sprechen wir über die Vererbung von Eigenschaften auf Ideale. Ah, sehr interessant. Ideale sind Teilmengen mit Eigenschaften, die Sie erstmal... ich würde Ideale jetzt erstmal nicht so behandeln wie Teilringe oder Faktorringe, sondern ich würde sagen, es sind einfach Teilmengen mit besonderen Eigenschaften. Trotzdem kann man sich ja fragen, ob gewisse Dinge sich vererben im Sinne von, gilt da drin immer noch das Kommutativgesetz? hat man da drin immer noch sowas wie Nullteilerfreiheit. Diese ganzen Fragen kann man sich stellen. Aber es gibt auch ein paar Fragen, die, bei denen nicht klar ist, ob die sinnvoll sind, die da zu stellen. Und auf eine Frage möchte ich ganz besonders eingehen, nämlich die mit dem Einselement. Wenn wir anfangen mit einem Ring mit einem Einselement und wir betrachten, und es ist ein kommutativer Ring, das heißt, ich kann über Ideale sprechen, und wir betrachten dann darin Ideale, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass die Ideale das Einselement enthalten. Und zwar deshalb, weil ein Ideal, das das Einselement enthält, sofort der ganze Ring ist. Ich formuliere es nochmal anders. Nehmen Sie sich einen Ring, einen kommutativen Ring mit 1 und betrachten Sie darin die Ideale. Dann gibt es nur 1, wo das 1-Element drin liegt, und in allen anderen liegt das 1-Element garantiert nicht drin. Heißt also, dass die Frage da eine andere Qualität hat als bei Teilringen. Bei Teilringen kann das so oder so sein, bei Idealen weiß man Bescheid. Das 1-Element liegt nur dann drin, wenn das Ideal ein langweiliges Ideal ist, nämlich der ganze Ring. Ansonsten vererben sich gewisse Rechenregeln natürlich auf Ideale, wenn das Kommutativgesetz oben im ganzen Ring gilt, und nur dann sprechen wir ja überhaupt über Ideale. Dann gilt natürlich auch innerhalb von Idealen das Kommutativgesetz, wenn man da multipliziert. Und bei den anderen Eigenschaften ist erstmal noch nicht klar, warum die sinnvoll sind. Also warum sollte man sich fragen, ob ein Ideal faktoriell ist oder so. Da würde ich tatsächlich immer gucken, was weiß ich über den ganzen Ring und was davon ist für die Elemente in meinem Ideal relevant. Zum Beispiel könnte es sein, dass ich in einem faktoriellen Ring arbeite, da ein Ideal habe, das von irgendeinem Element erzeugt wird, und aus irgendeinem Grund ist jetzt für mich interessant, was für eine Zerlegung dieses erzeugende Element hat, wenn man das in Einheiten und Irreduzible zerlegt. Das sind so Fragen, die vielleicht interessant sind. Ansonsten tue ich mich mit der Vererbung von Eigenschaften auf Ideale schwer. Aber ich hoffe, dass mein Kommentar zum Einzelelement schon weitergeholfen hat. Man kann das übrigens noch verallgemeinern auf Einheiten. Wenn der Startring ein Integritätsbereich ist, dann kann ich mir all diese Fragen zu Idealen auch stellen. Und dann weiß ich nicht nur, dass das Einzelelement in keinem Ideal liegt, außer dem ganz Großen, was der ganze Ring ist, sondern dasselbe weiß ich für alle Einheiten. Ideale enthalten normalerweise keine Einheiten. Wenn ein Ideal eine Einheit enthält, dann ist es sofort der ganze Ring. Jetzt haben wir noch ein Schlusskapitel, und das ist auch besonders spannend, nämlich die Vererbung auf Faktorringe. Großartig. Beginnen wir mit Z. Z ist ein wunderschöner Ring, ein euklidischer Ring, aber kein Körper. Es gibt aber Faktorringe von Z, die Körper sind. Nehmen Sie irgendeine Primzahl P und den Faktorring Z modulo PZ, zack, haben Sie einen Körper. Das heißt, das kann passieren, dass wenn ich von einem Ring ausgehe und dann in einen Faktorring gehe, dass das sozusagen besser wird in gewisser Hinsicht. Dass auf einmal in dem Faktorring mehr Rechnungen möglich sind und der eine noch stärkere algebraische Struktur hat als das Ding, mit dem ich angefangen habe. Kann passieren. Z ist ein Beispiel. Jetzt reden wir über die Eigenschaften, die wir vorhin schon hatten, und gehen die einfach mal durch. Ist es sinnvoll, über Faktorringe von Körpern zu sprechen? Ja, in gewisser Weise schon, aber es ist ein bisschen langweilig. Warum? Na, um einen Faktorring zu bilden, brauche ich ein Ideal, und Körper haben nicht so viele Ideale. Das haben wir in der Vorlesung besprochen. Die einzigen Ideale, die so ein Körper hat, sind das Nullideal und das Ideal, das der ganze Körper ist. Dementsprechend langweilig sind dann die Faktorringe, und deswegen höre ich jetzt auch auf, darüber zu sprechen. Was ist mit euklidischen Ringen? Müssen Faktorringe von euklidischen Ringen euklidisch sein? Nö. Z ist euklidisch. Aber wir kennen Faktorringe von Z, die noch nicht mal nullteilerfrei sind. Das heißt, die sind weit davon weg, euklidisch oder irgend sowas zu sein. Damit habe ich jetzt die gleiche Frage schon beantwortet für Hauptidealring, faktoriell. Das kann alles kaputt gehen, wenn man in einen Faktorring geht. Es könnte auch erhalten bleiben. Es könnte kaputt gehen. Z ist dafür ein wunderbares Beispiel. Z selber ist ein toller Ring, ein euklidischer Ring. Aber wenn wir uns Faktorringe von Z angucken, dann sehen wir da sehr unterschiedliches Verhalten von es ist noch nicht mal ein Integritätsbereich bis hin zu es ist ein Körper. Das ist schon mal ziemlich reichhaltig, was da passiert. Wir können das auch noch ein bisschen abschwächen, wenn es gibt erstmal keinen Grund anzunehmen, warum nur weil ein Ring faktoriell ist, dann alle Faktorringe davon auch faktoriell sein sollten. Wir haben ja gerade gesehen, dass sogar sowas wie Nullteilerfreiheit ziemlich schnell kaputt geht. Ganz schwierig. Aber es gibt Dinge, die sich auf Faktorringe vererben, und das benutzen wir auch manchmal, damit wir nicht alle Rechnungen immer nochmal von vorne machen müssen. Was vererbt sich? Na, zunächst mal vererbt sich auf den Faktoring die Ringstruktur. Sie müssen, wenn Sie in einen Faktoring gehen, nicht jedes Mal die Ringeigenschaften nachrechnen. Das haben wir alle gemeinsam in Satz 3.2 gemacht und machen es jetzt einfach nie wieder, sondern wir zitieren den Satz. Was man sich fragen kann, ist, ob der Faktoring ein kommutativer Ring ist. Und da kennen wir die Antwort auch schon. Wenn der Ursprungsring kommutativ ist, dann ist der Faktoring, egal was für ein Ideal man benutzt hat, auch kommutativ. Wenn der Ursprungsring ein 1-Element hatte, dann hat auch jeder Faktoring ein 1-Element. Und zwar ist das dann das Bild des 1-Elements unter dem Homomorphismus, mit dem wir von dem Ursprungsring in den Faktoring kommen. Und dieser Homomorphismus funktioniert so. R ist der Ursprungsring, J ist das Ideal, mit dem wir den Faktoring bilden wollen, R modulo J. Und der Homomorphismus wirft einfach jedes Ringelement auf das Element des Faktorings, das von diesem Element repräsentiert wird. Ein Element A aus dem Ring R wird also abgebildet auf die Restklasse J plus A. Das ist ein Element des Faktorings. Und wenn ich jetzt 1 nehme, dann kriege ich das Element J plus 1 im Faktoring und das verhält sich da wie ein 1-Element. Was sich nicht vererbt, leider, sind solche Sachen wie Nullteilerfreiheit und noch bessere Eigenschaften. Da haben wir einfach keine Ahnung. Und wenn Sie da nochmal nachforschen wollen, was da genau passiert, dann empfehle ich Ihnen Z. Gucken Sie sich Faktorringe von Z an und die Ideale, die man daraus faktorisiert, die werden ja immer von irgendeiner ganzen Zahl erzeugt. Das wissen wir, denn Z ist ein Hauptidealring. Und dann gucken Sie einfach mal, was ist der Unterschied zwischen Idealen, die von einer Primzahl erzeugt werden und Idealen, die von einer zusammengesetzten Zahl erzeugt werden. Inwiefern verhalten sich da die Faktorringe unterschiedlich? Gut, jetzt gucke ich nochmal auf den Zettel, ob ich da irgendwas übersehen habe. Irgendeine Frage. Es wurde von Tricks gesprochen. Ich hoffe, dass ich ein paar Hinweise gegeben habe im Sinne von Tricks oder im Sinne von, das haben wir in der Vorlesung gezeigt, das kann man einfach zitieren, muss man nicht nochmal machen. Ich glaube, das war's. Also zusammenfassend möchte ich sagen, es gibt ein paar Standardbeispiele, an denen man schön sehen kann, dass das Verhalten von Ringen nicht immer so vorhersehbar ist. Z und die Faktorringe von Z sind dafür gut, Polynomringe sind dafür gut und komische Matrizenringe sind dafür auch gut. Gucken Sie sich den Zusammenhang zwischen Idealen und Teilringen nochmal an. Bitte beachten Sie, dass Ideale normalerweise keine Einheiten enthalten. Wenn doch, dann ist das Ideal der ganze Ring. Und achten Sie darauf, was für Eigenschaften sich vererben. Stichwort Kommutativität bei der Multiplikation oder Nullteilerfreiheit, das vererbt sich auf Teilstrukturen. Nullteilerfreiheit vererbt sich nicht unbedingt auf Faktorstrukturen. Und wie wir gesehen haben, vererben sich auch solche Eigenschaften wie ein Körper zu sein, euklidisch zu sein oder so, nicht unbedingt auf Teilstrukturen und das vererbt sich auch nicht unbedingt auf Faktorstrukturen. Das ist also der Bereich, wo Sie wirklich aufpassen müssen und wo Sie alles entweder selber zeigen müssen oder einen Satz in der Vorlesung finden müssen, der Ihnen da Informationen gibt. So, das war die Podcast-Folge zu Was vererbt sich wie? Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann!